Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Etwas Ungewöhnliches passiert bei diesen US Open 2022. Wir haben bei den Frauen ein Finale der Nummer 1 und der Nummer 2 und wir erleben ein Männerfinale und der Sieger dieses Männerfinales wird die neue Nummer 1 der Weltrangliste. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de über die Herren-Halbfinals und natürlich dann auch noch alles, was im Doppel passiert ist. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist schon eine ziemlich gute Story, die die US Open hier schreiben mit den beiden Finals, der 1 und der 2.
Ja, keine Frage. Jetzt natürlich auch gerade das Herrending. Du hast gesagt, die Nummer 1, sie wird entschieden werden im nächsten Match. Wir wussten, die Chance bestand ja jetzt schon seit einigen Tagen, seitdem Nadal ausgeschieden ist, dass entweder Ruud oder Alcaraz ihn ablösen könnte, dass die beiden jetzt am Ende wirklich im Finale aufeinandertreffen. Ja, besser hätte es nicht kommen können.
Besser hätte es wirklich nicht kommen können. Wir haben gestern zwei verschiedene Herren-Halbfinals erlebt und wir fangen mal auch dann chronologisch an. Und wir fangen an mit dem Einzel von Casper Ruud gegen Karen Khachanov. Wir wussten, dass Ruud der Favorit ist wohl, aber Khachanov hatte sich halt dann auch im Viertelfinale mit einem überragenden Sieg dann gegen Nick Kyrgios für dieses Halbfinale qualifiziert und das war verdient, dass er in dieses Halbfinale gekommen ist. Und trotzdem war er der Außenseiter. Khachanov ist nicht einer, der den großen Esprit versprüht und es ist vielleicht auch etwas, wo wir ihn dann immer auch so ein bisschen übersehen, aber der hat sich jetzt schon inzwischen eine relativ coole Karriere dann schon zusammengestellt, jetzt dann mit dem Halbfinale bei einem Grand Slam letztes Jahr, die Silbermedaille bei Olympia, man sieht ihn halt nicht häufig und sehr häufig sind halt so Ergebnisse dabei, wo man sagt, ja gut, Achtelfinale, Viertelfinale, da war er wieder chancenlos gegen einen der Top 5, Top 6 und trotzdem kann man sagen, Khachanov, vielleicht nicht der inspirierendste, aber ein durchaus solider Spieler hier in der Weltspitze.
Ja, du sagst es und ich habe jetzt gerade die ATP-Statistik nicht mehr gefunden, ne? Aber ich meine, sie ist sowas wie, dass er jetzt die letzten 20 Matches auf Hartplätzen gegen Top-10-Spieler verloren hat. Das ist so ein bisschen einfach, wo er an die Decke stößt. Er ist auch groß genug, vielleicht kommt man da einfach an die Decke ran, aber man hat dann auch in dem Match gegen Ruud gesehen, dass er limitiert ist gegen eine bestimmte Art von Spitzenspieler und das war hier dann wirklich der Fall.
Das war hier in diesem Fall dann auch der Fall und obwohl das in 4 Sätzen ausgegangen ist, dieses Match, hat man nie so richtig zu 100% das Gefühl gehabt, Khachanov könnte hier eine ganz große Rolle mitspielen. Der Tiebreak des dritten Satzes, wir müssen jetzt nicht unbedingt durch jeden Satz einzeln durchgehen, das machen wir gleich dann noch beim Spiel Tiafoe gegen Alcaraz, aber hier habe ich das Gefühl gehabt, Casper Ruud hat das Spiel eigentlich die ganze Zeit im Griff gehabt, bis auf 2-3, was ist die Mehrzahl von Lapsi, auf jeden Fall 2 bis 3 Unaufmerksamkeiten, die er sich geleistet hat. Ansonsten fand ich, war er relativ kontrolliert, was das anging.
Ja, ich habe das Match vom ersten wirklich bis zum letzten Punkt gesehen und quasi nicht dran gezweifelt, dass Ruud das gewinnen würde. Kann man wirklich eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Im ersten Satz gab es 2-mal jeweils einen Break. Da wirkten beide auch noch ein bisschen nervös. Khachanov hat so ein bisschen rumgetestet an der Rückhand von Ruud. Ruud hat mal geguckt, wie sehr kann er das quasi über die Vorhand dominieren. Wann gibt ihm Khachanov mal einen Fehler. Das dann am Ende in den Tiebreak gelaufen. Da war Ruud dann schon der bessere Spieler. Und was in der Tiebreak bleiben wird, ist der allerletzte Punkt. Ein Ballwechsel mit 55 Schlägen, den dann Ruud durchaus spektakulär für sich entscheidet, als er dann Khachanov die Zeit wegnimmt. Und das hat er dann im zweiten Satz aber mal so richtig dominant durchgeführt. Hat er keinen einzigen Punkt beim Aufschlag abgegeben. Hat Khachanovs Vorhand wirklich in die Einzelteile zerlegt. Der hatte überhaupt keine Chance. Im dritten hätte Ruud da schon früh für sich entscheiden können. Und dann hat Khachanov aber sich irgendwie im Match drin gehalten. Ist auch besser geworden mit dem Aufschlag. hat dann ein sehr überraschendes Break beim 5-5 geholt, beim 6-5 geholt. Da war Ruth dann ganz offensichtlich nervös, als er quasi aufschlagen sollte, um in den Tiebreak reinzukommen. Da waren dann auf einmal Doppelfehler drin und leichte andere Fehler. Und im vierten hat Ruth das wieder komplett dominiert. Ähnlich wie im zweiten, dann nicht mehr ganz so dominant beim Surf, aber war wieder der klar bessere Spieler. Und übers Match war er eben genau das, mindestens einen Kopf oder eine Stufe über Khachanov.
Seinen letzten 19 Matches hat Karen Khachanov jetzt gegen Top-10-Spieler verloren in seinen Matches. Und das letzte Mal, als er gewonnen hat, das war 2019, da haben wir noch nicht von der Pandemie gesprochen, da hat er beim Canada Masters damals gegen Alexander Zverev in zwei Sätzen gewonnen, 6-3, 6-3. Das war sein letzter Sieg gegen einen Top-10-Spieler bei einem Turnier. Und da sehen wir halt die Decke, die er hat. Er gewinnt einfach nicht gegen diese Top-10-Spieler. Und er verliert sehr, sehr häufig, sehr klar. Tokio 2021 gegen Zverev 3-6, 1-6. Gegen Tsitsipas in Kanada 3-6, 2-6. Er verliert auch die Best-of-5-Matches relativ klar. Also da ist nicht so richtig viel. Er kommt nicht so richtig durch. Er ist ein solider Top-20-Spieler, würde ich jetzt dann auch sagen. Auch wenn er lange Zeit jetzt nicht mehr in den Top-20 war. Er war zwischendurch sogar in den Top-10. Aber so richtig zu 100% hat man nicht das Gefühl, dass er da durchbrechen kann in diese Sphäre dann von Zverev, von Medvedev, von Nadal etc. Und diesen Halbfinaleinzug hat er sich ja aber trotzdem verdient. Und da muss man dann ja auch sagen, da muss er sich nicht für rechtfertigen. Carreño Busta auf Hartplatz in 5 Sätzen gewinnen, gegen Nick Kyrgios in 5 Sätzen auf Hartplatz gewinnen. Das sind super Siege insgesamt. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, naja, da könnte schon noch ein kleines bisschen mehr kommen oder da ist vielleicht noch ein bisschen mehr drin.
Ja, das ist halt aber auch, weil seinem Spiel vielleicht so ein bisschen das Besondere abgeht. Also wenn wir reingucken, die Vorhand war teilweise richtig gut gestern, aber sie ist halt kein konstanter Schlag. Da hat ihn Ruth immer mal wieder erwischt oder er hat halt angefangen zu pressen auf der Vorhand und hat Fehler gemacht. Die Rückhand ist eigentlich sehr stabil. Das Problem ist, sie ist jetzt auch nicht so der exquisite Angriffsschlag. Wir haben das gesehen gegen Kyrgios, da ist es ihm gelungen, aber es ist eben nicht etwas, was er konstant auf der Tour hinbekommt. Kriegt er meiner Meinung nach eher Tiefe hin, dass er in der Lage ist, sich da quasi zu wehren, dass Gegner ihn da jetzt nicht überwältigen können. Aber er kann sie jetzt auch nicht permanent nutzen, um für sich jetzt quasi Öffnungen herzustellen. Und dann der Aufschlag ist gut, aber er ist nicht konstant. Das haben wir eben in diesem Match auch gesehen. Hatte Phasen, da war er wirklich ziemlich dominant mit dem Aufschlag und hatte Phasen, da schien so ein bisschen die Luft raus beim Aufschlag. Und wenn wir dann irgendwie auf seine Rückhand gucken, auf seinen Return gucken, ja klar, gut für seine Größe, aber jetzt auch nichts, wo sich die Gegner verfürchten. Beinahe war dasselbe. Nichts, wo sich die Gegner verfürchten, auch wenn es für seine Größe gut ist. Und so fehlt eben am Ende der eine wirklich besondere Schlag. Ist fast ein bisschen wie Jessica Pegula, nur 30 Zentimeter größer.
Er kann vieles sehr gut, aber nichts überragend gut. Können wir das so runterbrechen?
Ja, und dann ist er eben auf Ruth getroffen, der Vorhand überragend gut kann. Der hat eine Top-5-Vorhand auf der Tour und hat teilweise den Top-5-Spieler aufgeschlagen. Und dann ist es halt vorbei.
Und das können wir jetzt ja auch nochmal erklären, weil gestern dann auch Unterhaltung geführt, ist das unsinnigste Match eines Grand-Slam-Halbfinals oder das unwichtigste oder das uninteressanteste Match eines Grand-Slam-Halbfinals. Kaspar Ruud gegen Karen Khachanov, da habe ich dann gestern noch so ein paar andere Halbfinals aus den Anfang der Nullerjahre oder Ende der 90er Jahre, wo es zwischendurch wirklich verheerende Halbfinals gab, mal rausgesucht und habe dann aber auch gedacht, nee, Kaspar Ruud hat das so in dieser Form nicht verdient, weil dann müssen wir dann ja auch mal eine Würdigung hier bringen. Wir haben schon häufiger drüber gesprochen, er galt am Anfang als Sandplatzspezialist. Nick Kyrgios hat über ihn gelästert, er holt ja seine Punkte nur auf Sandplatz. Dann gab es letztes Jahr die Olympiazeit, wo er dann drei 250er-Turniere hintereinander gewonnen hat. Er hat noch kein Turnier oberhalb der 250er-Ebene gewonnen. Das hatte er lange Zeit dann auch gleichzeitig quasi mit Stefanos Tsitsipas. Und trotzdem hat er sich auf diesem Hartplatz extrem entwickelt in den letzten anderthalb Jahren. Und das mag vielleicht nicht immer auf den ersten Blick überragend erscheinen. Francis Tiafoe hat eine Art und Weise zu spielen, die deutlich mehr Leute vielleicht anlockt. Und auch Carlos Alcaraz, da schlackern einem die Ohren bei seinem Spiel. Kaspar Ruud hat sich aber zu einem absoluten Weltklasse-Spieler entwickelt und das sowohl auf Sandplätzen als auch auf jetzt ja auch schnellen Hartplätzen.
Ja, und es ist nicht so, dass die Qualität jetzt gestern überragend schlecht war. Also da haben wir hier schon Übleres gesehen. Man denke an das, was war das Pandemie-Match, Zverev gegen Carreño Busta,
ja,
wo die beiden wie Espenlaub gezittert haben. Das war jetzt hier nicht der Fall. Ruth war einfach besser. Und du hast es angesprochen, Ruth hatte immer eine sehr beeindruckende Vorhand. Also er ist ja geprägt von Nadal, er ist geprägt auch von Nadals Akademie, wo er zwischendrin immer wieder war. Das ist einfach eine Vorhand, in der richtig viel Topspin drin ist. Und das ist natürlich auf dem Sand erstmal gefährlich. Da hat er ja auch lange seine besten Resultate eben gehabt, wo er mit dieser Vorhand sich A, die Gegner vom Leib halten kann, dadurch, dass er diesen enormen Topspin reinwirft und die Gegner wegdrängt und quasi den Court frei von seinen Gegnern hält, also den inneren Teil des Courts. Das war immer da. Jetzt war halt die Frage, kann er das in irgendeiner Form transferieren auf den Hardcourt? Und das zweite, könnte er da seine Rückhand verstecken? Und beides ist ihm zumindest in diesem Turnier wirklich gelungen und ja eigentlich auch schon graduell über die letzten anderthalb Jahre. Er hatte immer Probleme mit seinem Spiel auf Hartplatz. Allerdings jetzt wirklich seit ungefähr Beginn der Saison 2021 hat er jetzt einige Halbfinals beim Masters-Turnieren, hat ein Finale in Miami erreicht. Hätte er da nicht gegen Alcaraz gespielt, hätte er es vermutlich auch gewonnen. Also der ist besser geworden und hier, finde ich, sieht man dann jetzt eben nochmal eine Stufe besser. Also die Vorhand, die nimmt er eben nicht nur, um den Platz so ein bisschen freizuhalten vom Gegner, sondern immer wieder anzugreifen, und er kann wirklich Inside-In, Inside-Out, er kann die Linie entlang angreifen, er kann Cross angreifen, also die ist wirklich richtig gut. Und die Rückhand, die wurde ja eben am Anfang von Khachanov getestet, weil die ja nicht zu Unrecht im Ruf steht, dass man die durchaus überwältigen kann. Man denke an das French Open Finale, was Nadal mit der Rückhand angestellt hat, immer wieder rein, kurze Bälle bekommen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Die hat Ruth relativ flach gehalten und vor allem hat sich Ruth hier auch mit einem Slice gut verteidigt gegen Khachanovs Angriffe. Ja, und dann der Aufschlag. Da, finde ich, hat er schon nochmal einen Sprung gemacht. Da hat er wirklich einfach seine Spots gestern getroffen. Der hat jetzt keinen 230 km/h-Serve, aber der trifft einfach die Spots, so ein bisschen wie es Federer immer gemacht hat. Der Aufschlag ist nicht so gut wie von Federer, aber er trifft seine Spots, also er trifft genau die Stellen, wo er hin muss, um den Court zu öffnen, um ihn flach durch die Mitte auf den Gegner zu bekommen, und das macht er halt einfach alles auf wirklich gutem Niveau, und er hat einen Sprung gemacht. Er ist im Moment auch ein Top-5-Spieler auf der Tour. Das hat er jetzt noch nicht so beweisen können in den letzten Monaten, weil seit seinem French Open Finale hat man Wimbledon, das wird ihm vermutlich nie liegen. Und die beiden Hardcourt Masters waren ja so ein bisschen durcheinander. Aber vom Niveau her ist er im Moment wirklich ein Top-5-Spieler und kann ja auch die Nummer 1 werden.
Kaspar Ruud steht im Finale nach einem 7:6, 6:2, 5:7 und 6:2 gegen Karen Khachanov. Karen Khachanov macht selber einen Sprung in der Weltrangliste, ist jetzt dann ab der nächsten Woche die Nummer 18, ist wieder zurück unter den Top 20 in der Welt. In den Top 20 der Welt wird nächste Woche auch Francis Tiafoe landen. Allerdings hat der gestern sein Match verloren oder heute Nacht sein Match verloren. Über 4 Stunden hat es gedauert und das Match war wirklich ein famoses Match. Es war vielleicht nicht so gut und wahrscheinlich nicht so gut wie das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, und trotzdem haben die Zuschauerinnen und Zuschauer im Arthur Ashe Stadium der letzten Nacht, unter anderem auch Michelle Obama, fantastische Unterhaltung bekommen. Es steht am Ende für Carlos Alcaraz in 5 Sätzen ein Ergebnis, wo man sagen kann, ja, es war wahrscheinlich verdient, aber es war auf höchstem Niveau dann abgeliefert. 6:7, 6:3, 6:1, 6:7 und 6:3. Das sind die nackten Zahlen zwischen Carlos Alcaraz und Francis Tiafoe. Und trotzdem, wir haben gestern unterhaltsamstes Tennis erlebt.
Ja, und es ist ein Match, was man wirklich ganz gut in 3 Phasen unterteilen kann. Wir haben erstmal diesen ersten Satz, der relativ surf-dominiert ist, wo beide gut ins Match hineinkommen, wo sie in der Lage sind, sich erstmal hinter ihrem ersten Aufschlag zu dominieren. Da war für den Gegner nicht viel zu holen. Relativ wenig Break-Möglichkeiten und dann ein Tiebreak. Und das haben wir in diesem Turnier immer wieder gesehen. Das dürfte in dem Fall Nummer 7 gewesen sein, den Tiafoe gewinnt. Und dann hält er eigentlich noch stabil. Anfang des zweiten Satzes kassiert dann einen Break gegen sich. Dann läuft Alcaraz quasi mit diesem Break weg. Gewinnt den Satz ja mit 6:4, dann den nächsten mit 6:1, führt schon im vierten mit 2:0. Und da sieht es wirklich so aus, als wenn es einen absoluten Abschuss gibt. Und dann kämpft sich Tiafoe aber nochmal in das Match rein und es beginnt Phase 3. Er holt sich einen Break, dann noch einen Break für Alcaraz, dann noch einen Break für Tiafoe, und so bewegen sie sich dann am Ende in den Tiebreak rein. Der ist spektakulär, da geht das Publikum auch nochmal richtig ab, da holt Tiafoe alles raus. Und dann im 5. Satz da direkt Break für Alcaraz, holt sich dann aber Tiafoe wirklich mit Hilfe des Publikums auch nochmal zurück. Und dann hatte ich das Gefühl, die letzten paar Spiele, da war dann bei ihm so ein bisschen die Luft raus. Aber das waren die drei Phasen und alle waren auf ihre Weise durchaus unterhaltsam.
Du hast jetzt das Spiel schon ganz gut zusammengefasst. Allerdings wollen, also das gebührt diesem Match, dass wir so ein bisschen durchgehen und dann so ein bisschen genauer dann durchgehen. Du hast es gesagt, der erste Satz, beide konnten über ihren Aufschlag sehr viele Punkte machen. Bis zum 13-3 gab es überhaupt keine Breakbälle. Dann bei 13-3 hat es für Alcaraz Breakbälle gegeben. Tiafoe konnte beide mit dem zweiten Aufschlag abwehren. Das ist etwas, was mir im ersten Satz aufgefallen ist. Francis Tiafoe hatte sehr, sehr, sehr viel Kontrolle über seinen zweiten Aufschlag, weil ich habe es nochmal nachgeschaut. Er hat 88% seiner Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen. Das Problem war, es waren weniger Punkte, die er gespielt hat über den ersten Aufschlag als über den zweiten. 26 Punkte musste er dort spielen über den zweiten Aufschlag, hat trotzdem 17 gewonnen. 65% nach dem zweiten Aufschlag ist einfach eine herausragend gute Bilanz und es musste dann in den Tiebreak gehen und gerade bei 5-6 zum Tiebreak gab es einen Wahnsinnsballwechsel Richtung Tiebreak zum 6-6. Den könnt ihr in allen Highlights nochmal nachschauen. Es war wirklich ein fantastischer Ball, den da Alcaraz gewonnen hat zum Tiebreak. Aber gerade einmal zum zweiten Aufschlag von Francis Tiafoe. Den spielt er gar nicht mit viel Risiko. Den spielt er mit sehr viel Spin. Aber da hatte Carlos Alcaraz im ersten Satz überhaupt keine Antwort drauf.
Ja, und zwar gut, dass du es betonst mit dem Aufschlag, weil am Ende was, ich klicke nochmal hin, 47% erste Aufschläge drin für Tiafoe. Mhm. Haben wir jetzt in den letzten Runden auch schon immer wieder gesehen. Man fragt sich, was der mit 70% erste Aufschläge machen wird. Aber der zweite ist gut. Bei den meisten Profis zittert man ja, wenn der zweite Aufschlag kommt, aber du hast angesprochen. Er kann mit Spin spielen, er kann auch wirklich in den Körper des Gegners gehen. Alcaraz hat sich dann ja auch überlegt, was macht er da? Er ist normalerweise jemand, der sowas sehr aggressiv nimmt. Das war ihm aber nicht so richtig möglich gegen Tiafoe. Später hat er auch ein bisschen eine Anpassung gemacht, ist wieder ein bisschen zurückgegangen, so wie wir es zum Beispiel gegen Cilic vor zwei Runden gesehen haben. Aber in der Phase hat Tiafoe das gut gemacht. Und was Tiafoe meiner Meinung nach auch noch gut gemacht hat in diesem Teil des Matches, war, dass er immer wieder relativ schnell in die Vorhand von Alcaraz reingegangen ist. Alcaraz hatte wirklich eine Wahnsinnsvorhand. Ist aber schon am besten, wenn er quasi in der Rückhandecke sitzt und dort dann so ganz klassisch das Spanisch dominiert, inside in, inside out, also einmal quer oder einmal die Linie entlang. Da sitzt er am liebsten. Von da kann er so richtig dominieren, wenn er mit richtig viel Geschwindigkeit in die Vorhand geschickt wird. Da kommen dann schon ab und an mal kurze Bälle oder auch Fehler. Und das hat er geschickt gemacht, diese beiden Sachen. Seinen zweiten Aufschlag beschützen und immer mal wieder in die Vorhand rein von Alcaraz, dass der sich nicht so entfalten konnte auf der Rückhandseite, also der nominellen Rückhandseite, wie er es sonst gerne tut.
Carlos Alcaraz hat dann 4 Satzbälle noch abgewehrt. Bei 3-6 im Tiebreak hat er 3 Satzbälle abgewehrt. Vorher hatte er schon bei 5-6 einen Satzball abgewehrt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, wackelt da vielleicht dann auch so ein bisschen die Psyche von Francis Tiafoe. Hat sie nicht, weil es gab dann den Doppelfehler von Carlos Alcaraz. Und damit hat Francis Tiafoe den ersten Satz gewonnen mit 7-6. Dann gab es ein Spiel, wo wir auch ja eine ganze Menge dann auch wieder an freien Punkten erstmal gewonnen haben oder gesehen haben bis zum 3-2. Und dann beim Break zum 4-2 für Carlos Alcaraz gab es dann ja die ersten Fehler und die ersten Brüche vielleicht dann auch so ein bisschen im Spiel von Francis Tiafoe, wo man gedacht hat, ja, da ist dann vielleicht auch Carlos Alcaraz kann immer noch 2 oder 3% mehr draufpacken und Francis Tiafoe hatte da vielleicht schon diese, was du vorhin gesagt hast, diese Decke erreicht.
Ja, vielleicht sind es sogar 10 oder 15%. Also er kann natürlich auch nicht übermenschlich spielen, allerdings, der hat schon Phasen drin. Und dieses Spiel, wo er sich das Break holt, da hatte ich mir auch nochmal 2 Punkte aufgeschrieben. Eins war ein Stop-Volley, den er noch erläuft von Tiafoe, der fast unmöglich zu erlaufen war. Da war Tiafoe am Netz, hat ihn quasi quer über den Körper gelegt und Alcaraz sprintet von hinten an der Grundlinie ran. Und das war ja auch, was Tiafoe, glaube ich, nach dem Match nochmal betont hat. Diese Sprints, die sind das Krasse bei Alcaraz, wo er dann noch rankommt und sich da den Punkt holt. Und dann holt er quasi das Break mit einem Vorhand-Stretch beim Return, wo er, also sagen wir mal so, den kriegen auch nicht viele rein. Da streckt er den ganzen Körper, kriegt den noch rein, holt sich den Punkt von da an. Und das waren halt wieder so 2 dieser Ausnahmepunkte und das ist ja das Gefährliche für die Gegner. Alcaraz spielt eigentlich immer auf einem relativ hohen Niveau, aber ab und an macht er halt mal für eine Minute oder auch mal für 10 oder für 20 Minuten solche Zwischenspurts und da ist dann nicht mehr viel zu machen. Und zeitgleich hat das Niveau dann von Tiafo oder vielleicht was eben auch die Anspannung, weil der ist ja eben auch mit viel hier reingegangen, hat ein bisschen nachgelassen. Und dann war eben auch diese Phase, die ich schon angesprochen habe, die ging auch relativ fix irgendwie von diesem 4-2-Break dann bis zum 2-0 im vierten Satz. Da war Alcaraz dann einfach der klar bessere, weil bei Tiafo dann nicht mehr viel kam. Dann fing es auch an, dass der erste Aufschlag wirklich anfing, Probleme zu machen und er beim zweiten dann nicht mehr viele Punkte gewonnen hat in der Phase.
Tiafoe hat ja im zweiten Satz hatte er noch zweimal einen Breakball, konnte sich beide Male dieses Break nicht holen und Alcaraz hat ausserviert zum 6-3. Und im dritten Satz hat Tiafoe ganz, ganz schnell seine Aufschläge verloren, seine ersten beiden Aufschläge verloren. Da gab es zwischendurch eine Statistik, dass Alcaraz zwischendurch 11 Punkte am Stück gemacht hat. Und dann gab es beim 1-4 gab es eine Einblendung. Rallies won 9 shots or more, also die ganz langen Ballwechsel. Zu dem Zeitpunkt führte Alcaraz mit 16-2 bei diesen ganz langen Ballwechseln. Es hat nicht so viele lange Ballwechsel gegeben, aber da hat man gesehen, Francis Tiafoe muss schon versuchen, den Punkt früher zu machen oder er wird in diesen Rallies dann einfach so ein bisschen ja, überpowert von Alcaraz.
Ja, und da dann eben die Zahl des dritten Satzes nur 30% der erste Aufschläge reinbekommen für Tiafoe und 3 von 14 der Punkte hinterm zweiten Aufschlag geholt. Und da ist er einfach überwältigt worden. Also da hat Alcaraz ja spannenderweise eine Art Tennis gespielt, die viele erwarten, dass er mal spielen wird. Also gar nicht so auf den Winner gegangen. Am Ende steht seine Bilanz Winner Unforced Errors im dritten Satz bei 4-1. Da hat er ein bisschen mehr auf Sicherheit gespielt, aber bei ihm auf Sicherheit spielen heißt halt immer noch enorme Wucht, die da von den Schlägen kommt, immer noch relativ nah an die Linien, eben nicht auf die Linien. Und das war eine Art von auf Armlänge halten, Kontrolle über das Match haben. Das ist was viele erwarten, er mal irgendwann zeigen wird. Und dann wird es aber richtig schwer für die Gegner, wenn das mal sein Grundlevel werden wird.
Ich muss sagen, ich habe das Spiel heute Nacht nicht gesehen. Ich habe es re-live auf dem Eurosport-Player geguckt und da muss ich auch mal hier Shoutout zum Eurosport-Player, weil man kann wirklich extrem gut dieses Turnier verfolgen mit dem Eurosport-Player. Und dann habe ich das Spiel halt re-live geguckt und immer geskippt, wenn die Pausen waren. Und da habe ich das Ergebnis vorher noch nicht gewusst, habe mich halt nicht gespoilert. Und da dachte ich im vierten Satz bei 2-0 für Carlos Alcaraz, dachte ich, ja, das wird jetzt dann schon holen. Und da gab es bei 0-1, 0-15 aus der Sicht von Francis Tiafoe, gab es eine Statistik, letzte 40 Punkte, Alcaraz 30 Punkte, Tiafoe 10 Punkte. Und da sieht man einfach die Dominanz, die Alcaraz dort in diesen Sätzen 3 und 4 dann zum Teil hatte. Und in diesem vierten Satz konnte dann beim 2-0 konnte sich dann allerdings wieder konnte sich Tiafoe dann wieder fangen. Er holt sich dann das Break zum 3-2 und hält dann seinen Aufschlag zum 3-3, hat dann auch noch bei 4-5 kann er einen Matchball abwehren mit einem Monsterballwechsel mit Stopp und Gegenstopp. Und da hat er sich dann auch nochmal im Publikum umgeguckt. Und Francis Tiafoe hat ja ein unglaubliches Talent, die Zuschauer mitzunehmen auf so einer Reise, auf so einem Match. Und das auf eine extrem sympathische Art und Weise, wie ich finde. Und da hat er das Publikum dann nochmal ja, angeheizt und angefüttert dann so ein bisschen. Und dann gab es dann diesen Tiebreak, diesen zweiten Tiebreak. Und Tiafoe holt sich bei 6-5 den ersten Satzball und dann gab es einen Vorhandfehler von Carlos Alcaraz, Satzausgleich, fünfter Satz, ja, und da hat New York so ein kleines bisschen gebebt dann auch.
Ja, und das war eine wirklich richtig gute Phase von dem Break, dass er sich hier durch den Tiebreak durch. Das war dann der Tiafoe, den wir immer wieder in diesem Turnier gesehen haben. Da haben wir dann gesehen, wie er den zweiten Aufschlag von Alcaraz angegangen ist, wie er es jetzt hier schon im ganzen Turnier gemacht hat, also quasi reingelehnt in diese zweiten Aufschläge und dann gleich seinen ganzen Körper genutzt, um hin auf die andere Seite zu bekommen. Gute Netzangriffe, mit der Rückhand wirklich stabil gewesen. Das war der Tiafoe, den wir das ganze Turnier gesehen haben. Und um die Zeit herum gab es auch eine Einblendung, die ich ganz spannend fand. Das war nämlich, da haben sie gezeigt, wie viele Grundlinienpunkte die beiden jeweils übers Turnier gewonnen haben. Und bei Alcaraz war es, glaube ich, übers Turnier irgendwie 49 und hier 54. Das ist schon sehr gut. Also wer jetzt denkt, hui, wie wenig, aber das ist schon die absolute Weltklasse und Tiafoe hat selber über das Turnier irgendwie sowas gehabt wie 49 und hat dann in diesem Match aber nur 34% der Punkte von der Grundlinie gewonnen, das heißt, er musste angreifen, aber es ist natürlich gar nicht so einfach, gegen die Wucht von Alcaraz anzugreifen, aber hier hat er es dann geschafft, hier hat er dann immer wieder Netzangriffe gesetzt, hier hat er dann selber versucht, die Entscheidung zu finden und sich nicht wegpowern zu lassen und das war für mich fast die beste Phase, die Tiafoe in dem Match gespielt hat.
Dann hat er im fünften Satz das erste Break geholt, Carlos Alcaraz. Und da war ein ganz kleines bisschen Luft erst raus. Es hat natürlich dieses emotionale Hoch von Francis Tiafoe nach diesem gewonnenen vierten Satz, und dann verliert er sofort seinen Aufschlag zum 2-0. Aber er kann sich das Break wieder zurückholen beim 2-2. Und da hat man dann schon mal gedacht, ja, vielleicht geht hier dann doch noch was für Francis Tiafoe. Aber Alcaraz holt sich sofort dann zu Null den Aufschlag wieder von Francis Tiafoe. Und dann war es am Ende ja eine relativ klare Geschichte. Francis Tiafoe bleibt dran zum 4-3. Dann gibt es das 5-3. Na, und dann ist es am Ende der dritte Matchball. Der vierte Matchball am Ende für Carlos Alcaraz, der dann diese Entscheidung bringt. Und in diesem fünften Satz hat man dann gesehen, da waren halt noch ein paar Prozent zwischen Tiafoe und Alcaraz.
Ja, und die werden wahrscheinlich noch ein paar mehr werden über die nächsten Jahre. Aber eben von dir angesprochen, er holt sich das Break zum 2-2. Super Stimmung im Laden, hat er toll gemacht, hat er wirklich auch wieder so gut retourniert. Und dann geht der Aufschlag beim 2-2 aber super fix weg. Das eine ist eine ganz tiefe Vorhand von Alcaraz, wo er quasi nichts mehr machen kann. Die landet auf der Linie. Das zweite ist ein extrem spektakulärer Lob, den er gegen Tiafoe spielt. Gab übrigens einige Lobs, die wirklich sehr akkurat gesessen haben. Dann eine Vorhand, wo er Tiafoe wieder quasi unter Druck setzt, als der sich reinbewegt in den Court. Da kann Tiafoe nicht mehr viel machen, als den Schläger hinhalten. Und dann gibt es zum Abschied einen Doppelfehler. Und da ist der Aufschlag in 2 Minuten, würde ich sagen, vielleicht weg. 2,5 Minuten. Und damit war das Match gegessen. Also Tiafoe hat sich dann noch irgendwie da drin gehalten. Aber es war klar, dass die Entscheidung kommen würde. Und dann hat Alcaraz den Druck in diesem entscheidenden Spiel beim 5-3, wo Tiafoe aufschlägt, sehr hoch gehalten und hat es dann am Ende auch völlig verdient gewonnen, das Match, muss man sagen.
Das muss man in der Tat sagen. Und am Ende steht Carlos Alcaraz im Finale gegen Casper Ruud. Und es kann keine bessere Storyline geben, als am Sonntag treffen sich Casper Ruud und Carlos Alcaraz und spielen nicht nur den US Open Titel aus, für beide wäre es der erste Titel, sondern sie spielen auch die Nummer 1 der Weltrangliste aus. Wir haben beim Frauen, im Finale haben wir die Nummer 1 gegen die neue Nummer 2 am Montag. Besser hätte es diese Storyline nicht geben können. Letztes Jahr haben wir das Überraschungsturnier erlebt bei den Frauen, dieses Jahr haben sich einfach die beiden besten Spielerinnen des Jahres durchgesetzt, und hier erleben wir ein Duell um die Nummer 1. Das ist ja geskriptet hier alles.
Ja, und es ist ein spannendes Generationenduell natürlich. Also die Generation um Medvedev und Zverev, die hat sich hier nicht durchsetzen können, beziehungsweise nicht antreten können. Oder bei Tsitsipas ist ja schon ganz früh rausgegangen. Ruud ist so ein ganz klein bisschen altersmäßig hinter denen, aber ich würde ihn noch dieser Next Gen zuschlagen. Nur die Next Gen muss sich ja seit 1-2 Jahren über die Schulter gucken, weil da eben Alcaraz kommt und auch Sinner kommt, den man jetzt eher der Generation Alcaraz zuschlagen kann. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob die Next Gen das hier in Form von Ruud noch abwehren kann oder ob Alcaraz jetzt hier schon übernimmt. Und der hat halt wirklich, wir hatten kurz noch vor der Sendung gesprochen, der hat halt wirklich Potenzial. Der ist jetzt wahrscheinlich schon so gut wie die Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Ruuds dieser Welt. Nur der hat die Chance besser, vielleicht sogar um einiges besser noch als die zu werden. Also mal gucken, ob die noch verhindern können, dass Alcaraz hier schon sein erstes Grand-Slam-Turnier holt.
Ich bin sehr gespannt, wie er es kräftemäßig aushält. Er hat jetzt 3 5-Satz-Matches hintereinander gehabt. Er hat 3-mal sehr spät und sehr lange gespielt. Und ich bin gespannt, wie er das gegen Casper Ruud dann am Sonntag dann kräftemäßig aushält. Bislang macht er nicht den Eindruck, in irgendeiner Weise geschwächt zu sein.
Ja, spannend ist dann natürlich, dass es jetzt nur 1,5 Tage sind. Er hatte jetzt eigentlich immer 2 Tage, weil er immer wusste, okay, jetzt kriege ich noch eine Night Session, noch eine Night Session. Jetzt kriegt er halt nur 1,5 Tage. Das Finale ist 16 Uhr Ortszeit am Sonntag. Das ist schon spannend. Und dann frage ich mich, wird es unter Umständen eine andere Art von Match? Gucken, was sich Ruud überlegt, weil Ruud ist so aufschlagstark, dass er gar nicht unbedingt so viel lange Ballwechsel spielt, wie man denkt. Aber wenn er sie spielt, dann ist da natürlich schon einiges an Feuer und Länge drin. Und mal gucken, wie viel lange Ballwechsel wir dann am Ende leben, die unter Umständen Alcaraz hier zermürben könnten. Alcaraz geht mit dem Wissen rein, dass er 2-0 im Head-to-Head hat. Der Sieg in Miami war auch ziemlich klar. Seitdem ist Ruud allerdings besser geworden. Und Ruud wird hoffen, dass das mit dem Aufschlag so klappt wie in den vorherigen Runden. Ich glaube, sonst verliert er es. Wenn der Aufschlag aber so gut kommt wie in den letzten 2-3 Matches, dann gebe ich ihm eine echte Chance.
Und vielleicht gibt es ja auch andere Wetterbedingungen am Wochenende, weil er hat jetzt, Alcaraz hat jetzt 3-mal am Abend gespielt und 3-mal so gespielt, dass man gedacht hat, ja, es ist nicht warm, es ist nicht mehr so allzu schwül etc. Das macht alles nichts. Am Sonntag werden 23 Grad und Regen dann auch erwartet am Nachmittag. Vielleicht ist es sehr, sehr luftfeucht. Bin gespannt, wie ihm das dann behagt.
Oh, das Dach geht wieder zu.
Ja, das Dach, ja, die gehe ich auch vor.
Das weiß ich auch gar nicht, für wen das am Ende unbedingt ein Vorteil wäre. Also es ist ja, das Spannende ist ja an dem Match, wir haben das Duell jetzt schon zweimal gesehen, aber das ist jetzt noch nichts, wo wir so genau wissen, wie bei, weiß der Geier, Djokovic, Nadal 70, 80, 90 mal gesehen, oder sind wir bald bei 100, ich weiß es nicht, nee, wahrscheinlich sind wir bei 55 oder so, da wissen wir genau, was passieren wird. Mhm. Hier noch nicht, weil hier eben ja auch der Faktor reinkommt, Nerven, und ich kann mir vorstellen, die werden von beiden Seiten da sein. Also Ruud kommt immer so cool rüber, aber der war echt nicht cool, als er den Aufschlag da gegen Khachanov abgegeben hat. Und der wird sich vielleicht noch bewusster sein, dass der hier Historisches schaffen kann. Also Alcaraz wird irgendwann die Nummer 1 werden, vielleicht sogar schon noch in diesem Jahr, selbst wenn er das Finale verliert. Ob Ruud nochmal die Chance bekommt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und für den ist das ein Riesending. Nicht nur erster Grand-Slam-Titel, sondern Nummer 1. Ich kann mir vorstellen, dass auf dem sogar noch ein bisschen mehr Druck ist als auf Alcaraz.
Wir werden es am Sonntag sehen, 22 Uhr, dann wird es natürlich auch wieder einen Podcast geben. Lass uns über die anderen Wettbewerbe noch einmal sprechen, weil gestern wurde das Herrendoppel entschieden und das haben Rajiv Ram und Joe Salisbury gewonnen im Finale gegen Wesley Kohlhoff und Neil Skupski, und damit ist Joe Salisbury die neue Nummer 1 der Weltrangliste im Herrendoppel. Am Ende steht ein 7-6, 7-5, ja, und da haben die zwei besten Doppel der Welt gegeneinander gespielt und sie haben ein ja durchaus sehr, sehr abwechslungsreiches Match gespielt und sie sind auch jetzt im Race auf Platz 1 und auf Platz 2, ja, da waren schon die beiden besten Doppel am Start.
Ja, und Kohlhoff, Skupski haben so ein bisschen den Ruf, ja, bei den Grand Slams hat es noch nicht geklappt. Darüber hinaus sind sie im Moment das dominierende Doppel auf der Tour. Ja, auch eher überraschend. Ich meine, Kohlhoff ist schon länger ein richtig guter Spieler. Skupski hat sich wirklich in den letzten Jahren hochgearbeitet. Dass das bei den beiden so flutschen würde, hätte man jetzt nicht unbedingt annehmen können. Aber auf der Tour dominant, hier jetzt endlich mal ein Grand Slam-Finale erreicht. Aber am Ende eben gegen wirklich die erfahrenen Ram Salisbury wieder verloren. Und was war jetzt die Statistik? Erste Mal hier einen Doppeltitel bei den Herren verteidigt seit den Woodies irgendwie.
Wahrscheinlich.
90er Jahre, irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Also völlig, völlig abgefahren.
Ja. Wesley Kohlhoff, Neil Skupski, Rajiv Ram, Joe Salisbury und Marcelo Arevalo und Jean-Jules Roger sind schon qualifiziert für die ATP-Finals in Turin. Jean-Jules Roger, jetzt auch schon 41, schafft es jedes Jahr wieder aufs Neue, mit verschiedenen Partnern dann die ATP-Finals zu erreichen. Das ist auch eine Leistung.
Ja, aber wahrscheinlich auch immer noch eine ganz gute Verdienstmöglichkeit.
Absolut, absolut. Aber die drei Doppel sind auf jeden Fall schon qualifiziert für das Turnier in Turin für die ATP-Finals. Die Frauen im Doppelfinale stehen jetzt Katie McNally und Taylor Townsend. Die haben sich gestern in drei Sätzen durchgesetzt gegen Carolyn Dollarhide und Storm Sanders. Und jetzt treffen heute McNally und Townsend dann auf Barbora Krejčíková und Katerina Siniaková. Heute gibt es allerdings erstmal das Mixed-Finale vor dem Frauenfinale. Storm Sanders und John Pierce gegen Kirsten Flipkens und Edouard Roger Vasselin. Das werden wir dann heute erleben. Und was wir dann auch heute erleben werden, ist das Juniorinnen-Doppelfinale. Und dort stehen zwei DTB-Spielerinnen. Carolina Kuhl und Ella Seidel im Porsche Junior-Porsche Talent Team. Die haben sich ins Finale gespielt, hatten erst im Achtelfinale einen Walkover bekommen und dann im Viertelfinale und Halbfinale, was beides gestern ausgetragen werden musste, wegen der Wetterbedingungen in den letzten Tagen dort in New York, haben sie beide ihre Spiele gewonnen und treffen jetzt auf das an 1 gesetzte Doppel, dann Havlíčková und Schneider. Aber trotzdem großer Erfolg für Carolina Kuhl und Ella Seidel, hier im Doppelfinale zu stehen.
Ah, und wo kommen Havlíčková, Schneider natürlich her?
Natürlich, aus Tschechien.
Das ist der absolute Wahnsinn. Also von denen kommen ja 10, 15 Stück im Moment nach. Ja, also da hört mein Wissen auf, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob du von den Matches was gesehen hast. Wir wissen, bei den Junioren und Juniorinnen, da zählt die Doppelweltrang, oder da wird kombiniert quasi die Doppel- und die Einzelweltrangliste. Also das hilft durchaus, im Doppel solche Erfolge zu feiern, weil es dann in der Weltrangliste auch nach oben geht. Aber muss zugeben, ich habe davon jetzt nichts gesehen.
Ich habe davon auch nichts gesehen. Ich habe die erste Runde von Kuhl und Seidel gesehen, damals, als sie gegen Glushkova und González Villar gewonnen haben. Und das konnte man sich schon sehr, sehr gut angucken. Vor allen Dingen das Verständnis der beiden sah sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, sie haben jetzt drei Matches gewonnen, eins per Walkover weitergekommen. Da haben sie gegen Andreeva und Eala, haben sie das Walkover bekommen. Da haben sie vielleicht ein ganz kleines bisschen Glück gehabt, trotzdem müssen sie sich jetzt nicht dort dann auch rechtfertigen und treffen jetzt, wie gesagt, heute Nachmittag oder heute Abend auf das an 1 gesetzte Doppel Havlíčková und Schneider. Darüber
und
werden wir
ganz kurz geguckt. Natürlich im Halbfinale der Juniorinnen sind Schneider und Havlíčková aufeinander getroffen. Also auch im Einzel das Ding hier dominiert.
Schneider ist aus Russland, deswegen da gibt es keine Flagge, aber Havlíčková kommt aus Tschechien. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf Spotify und iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und heute Nacht vielleicht wird es schon die neue Ausgabe geben, dann mit dem Finale der Frauen zwischen Iga Świątek und Ons Jabeur. Dein Tipp?
Świątek in 3 Sätzen.
Ich sage auch Świątek. Ich glaube, es wird in 2 Sätzen passieren.
Ja, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, ne? Die Amis würden sagen, die Conversion Rate, wenn sie das mal erreicht hat. Was haben wir jetzt hier? Noch nie ein Finale verloren. Im Schnitt, was hat die WTA getweetet? 3,5 Spiele abgegeben pro Finale. Also klar, es spricht schon viel dafür, dass sie das irgendwie mit 6-3, 6-1 gewinnt. Aber gucken wir mal. Würde mich freuen, wenn es ein bisschen länger als 52 Minuten dauert.
Das werden wir dann morgen erleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.